Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Mein Plus 1 heute ist am 16. November 1954 in Oppeln geboren. Das ist Oberschlesien. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Da kam nämlich mein Opa auch her. Dann Studium der Medizin und der Psychologie in Düsseldorf. 1980 Approbation als Arzt, da war ich noch gar nicht geboren. Also Sie merken, wir nähern uns an meinen heutigen Gast biografisch an. Er ist Facharzt für Psychiatrie und psychosomatische Medizin und Gründer der Heiligenfeld-Kliniken für Psychosomatik. Und jetzt kommt's, und deswegen habe ich ihn eingeladen, obwohl wir uns eigentlich kaum kennen. Er berührt meine Seele mit dem, was er sagt. Hier ist Dr. Joachim Galuska. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Ich muss mal einen kurzen Absatz vorlesen von Ihrer Homepage, wo ich gedacht habe, deswegen brauche ich den Mann hier bei Plus 1. Da haben Sie geschrieben: Meine Vision besteht darin, zur Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins beizutragen, um unser Leben individuell und kollektiv so zu gestalten, dass wir es als erfüllend, reichhaltig, kreativ und schön erleben können. Das klingt so für mich so nach einem Ankommen und nach einem, Sie haben die Lebensformel für uns schon mal entdeckt. Wie ist es dazu gekommen? Wie sind Sie zu so diesem Punkt im Leben gekommen? Muss man da erst so alt werden wie Sie?
Sicherlich ist es eine Folge eines Entwicklungsweges und einer Suche. Ich glaube, mein Großteil meines Lebens war auch eine Suche nach mir selbst, nach den großen Fragen des Lebens, nach dem, wie wir Menschen überhaupt sind, wie wir sein könnten, wie wir gut miteinander sein könnten und zusammenleben könnten, so dass das Leben sich erfüllt. Letztendlich, wenn man dann irgendwann mal so in der Mitte des Lebens ankommt, stellt man sich die Frage, lebe ich das Leben so, wie ich es wirklich auch will? Wenn ich jetzt sterben würde, ne, damals ist mein Vater gestorben, war es das? Mhm. War das so, dass ich sagen kann, okay, so kann ich auch gut selber gehen. Und diese Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben, was ist ein erfülltes Leben oder was ist überhaupt die richtige Frage, die man an das Leben stellt, das waren große Themen auch in meinem Leben.
Wo ging denn diese Suche, diese Fragerei los? Weil ich ja eben so frech gefragt habe, wie alt muss man denn oder muss man so alt werden wie Sie?
Naja, auf eine gewisse Weise ging das schon los in meiner Kindheit, als ich noch eben ein kleiner Junge war. Sie haben ja gesagt, ich bin in Oberschlesien geboren, ja. Ich war 4 Jahre alt, als ich meine Heimat verloren habe. Bin dann aufgewachsen in Bayern und in Düsseldorf und habe dort auch meine Jugendzeit verbracht. Es war keine einfache Zeit. Ich bin sehr katholisch erzogen worden, sehr streng auch, und hatte einen sehr autoritären, auch gewalttätigen Vater, so dass ich schon früh darüber nachgedacht habe, was eigentlich der Sinn meines Lebens überhaupt ist, schon als Jugendlicher. Und das waren Fragen, die mich viel beschäftigt haben, intensiv beschäftigt haben, so dass ich, als ich dann, ich war relativ intelligent, ich konnte mir also aussuchen, was ich studiere, und ich hatte damals nicht gewusst, soll ich Naturwissenschaftler werden, weil ich mathematisch und naturwissenschaftlich begabt war.
Oder Philosophie, weil ich finde, Sie klingen ja eher wie ein Philosoph als jetzt, ich habe ja schon verraten, Sie sind eigentlich Mediziner.
Ja, oder damals, also Philosophie habe ich nicht so verstanden, würde ich mal sagen, sondern mehr die Psychologie. Mhm. Also, und das führte ja auch dazu, dass ich dann später auch Psychologie studiert habe. Ich habe mich fürs Medizinstudium entschlossen, weil ich dachte, ich könnte da beides machen. Ich könnte sowohl meine naturwissenschaftliche Interessenslage ausleben, als auch meine psychologische. Am Ende war ich aber doch relativ enttäuscht, weil die Medizin auch schon damals sehr biologisch und technologisch war und der Mensch als Ganzes zwar theoretisch, und das ist in den letzten Jahrzehnten natürlich besser geworden, aber praktisch immer noch im Hintergrund steht. Mhm. Ja. Also dass wir, wenn wir eine Krankheit haben, immer nicht nur in unserem Körper, sondern auch in unserer Seele, unserem Geist, in unseren sozialen Beziehungen betroffen sind. Und das Erleben, also dass wir eine leibselig-geistige Einheit darstellen oder eben eine psychosomatische Einheit sind, das ist etwas, was immer noch in der Medizin nicht ausgeprägt genug ist.
Also eigentlich sind Sie ja wirklich viele Professionen in einem Menschen vereint. Sie sind auch noch, kann man eigentlich auch sagen, Poet und haben sogar Gedichte zum Thema mitgebracht.
Ja, ich habe eine Frau, die Lyrikerin ist und die hat irgendwann mal in meinen Vorträgen, die ich mache, Gedichte gefunden. Und da habe ich dann angefangen, selber welche rauszunehmen. Und ich glaube, für diese Phase meiner Suche ist dieses Gedicht ganz schön. Das möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Wie ist es möglich, das Leben ganz anzunehmen? Nicht nur in seiner Schönheit, sondern auch in seinem Schrecken. Nicht nur in seiner Leichtigkeit, sondern auch in seinem Ernst. Nicht nur in seiner Lebensfreude, sondern auch in seinem Schmerz und seinem Leid. Nicht nur in seiner Tiefe, sondern auch in seiner Oberfläche. Nicht nur in seiner Individualität, sondern auch in seinem Verbundensein. Wie ist es möglich, das Leben ganz zu sich zu nehmen?
Mein Plus Eins heute ist Dr. Joachim Galuska. Er ist mein Lieblingsgast, obwohl oder gerade weil er jetzt eigentlich seinen wohlverdienten Ruhestand genießen könnte. In der Hängematte würde ich das vielleicht machen, ich weiß nicht. Stattdessen sitzen Sie momentan ja oft in einem alten Feuerwehrauto. Es gibt dazu ein Foto von Ihnen und Ihrer Frau Uta. Das habe ich ja auch nochmal mitgenommen. Ich würde nämlich sagen, das würde sinnbildlich stehen zu Ihrem Sommer 2021. Dieses alte Feuerwehrauto, Ihre Frau sitzt auf diesem Foto da auf dem Beifahrersitz, lächelt durchs Fenster. Sie machen so die Tür gerade auf, haben beide so Warnwesten an. Man denkt, was machen die beiden da? Und dann ist dieses Auto ja auch noch so bedruckt mit so Infoflächen und da steht dann Corona-Resilienz, Social Support statt Social Distancing. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben beide festgestellt, dass die psychosoziale Dimension, man könnte auch einfach nur sagen, die Seele in der Corona-Zeit vernachlässigt worden ist. Wie auch bei vielen anderen Themen, Klima, Artensterben, Armut, ist es bei Corona eine sehr einseitige Betrachtung, nämlich hier eine biologische Betrachtung. Wir selber sind ein biologischer Organismus, der durch einen anderen, den Virus, krank werden kann und auch möglicherweise sterben kann. Und das müssen wir jetzt irgendwie verhindern durch Abstand, Impfung, Hygiene und so weiter und so weiter. Das sind rein biologische Betrachtungsweisen, die ja auch richtig und wichtig sind, aber eben einseitig, weil wir Menschen sind mehr. Ja? Wir haben nicht nur ein Immunsystem körperlich, sondern wir haben auch ein seelisch-geistiges Immunsystem. Und das nennen wir Resilienz, ja? Widerstandsfähigkeit.
An welchem Punkt haben Sie dann gemerkt, wo Sie sich ja so viel mit diesen Themen beschäftigen, oh Mann, hier bin ich jetzt aber ganz schön angegriffen, eben in dieser Zeit?
Naja, ich habe schon gemerkt, dass eben die psychosoziale Belastung, die die Menschen unter Corona haben, enorm ist. Und da trifft man zwei Faktoren. Der eine ist die Angst. Letztlich ist Corona ein Angstthema. Ja, Angst treibt eigentlich alles, jede Maßnahme. Ja. Und das ist die Angst vor der Krankheit natürlich, die Angst vor dem Sterben, die Angst vor Schmerzen, schweren Verläufen oder auch Menschen zu verlieren oder Leiden mitmachen zu müssen, jetzt bei Angehörigen, die krank werden. Ja. Diese Angst ist ein diffuses Geschehen, das auch Alte, also für mich als Psychotherapeuten ist auch immer wieder interessant, was wird dadurch ausgelöst? Und das ist nicht nur eine reale Angst, sondern es werden auch alte Themen ausgelöst, die in uns selber sind, sprich Verlustsituationen, die wir früher erlebt haben oder schwere Krankheiten, die wir selber erlebt haben oder irgendwelche Traumatisierungen, wo wir, sagen wir mal, sehr verletzt gewesen sind. Und die mischen sich jetzt rein. Sowas kommt dann wieder hoch.
Was ist bei Ihnen dann hochgekommen?
Nein, ich habe das einfach beobachtet, ja, dass es eine solche Angstthematik gibt. Und natürlich habe ich auch schwere Krankheitsphasen in meinem Leben gehabt. Also ich hatte zum Beispiel schwere Influenza-Erlebnisse gehabt und mir gedacht, also sowas will ich nicht nochmal haben. Mhm. Ne, und Corona ist sicherlich noch ein Stück schwerer als eine schwere Influenza. Also gibt es da Vergleiche. Nun bin ich Arzt, ich habe also viel gesehen. Ja, also, ne? Und das Zweite ist, ich habe auch festgestellt, nicht nur bei mir, aber auch in meinem Umfeld, wie massiv die Belastung und der Stress durch die Maßnahmen gewesen ist bei den Menschen oder auch immer noch ist. Ja? Also die Isolation, die teilweise da ist, die Komplexität, also gerade in den Familien hat man gesehen, wie Mütter oder eben Kinder auch mit den wechselnden Regeln und Maßnahmen und Einschränkungen sehr, sehr schwer hatten. Ja? Meine Mama ist 93 Jahre alt und da konnte ich auch sehen, wie das in einem Altenheim abläuft. Mhm. Ja, wie oft darf man sie sehen, unter welchen Bedingungen, wann nicht. Also diese Belastung, die die alten Menschen haben, oder eigentlich muss man sagen, die gesamte Bevölkerung hat, denn jeder hat das auf seine Weise. Das habe ich eben wahrgenommen, dass das ein großes Problem ist und dass das eine, sagen wir mal, eine chronische ungünstige Mischung ergibt, aus Corona-Angst, könnten Sie sagen, und aus Corona-Stress. Ja? Und ich hatte mich früher viel beschäftigt mit Burnout-Prozessen und dann habe ich eben ein Interview gehabt, wo mich einer danach gefragt hat und gesagt hat, da gibt es also analog ein Corona-Burnout Prozess. Und wir hatten früher mal in Heiligenfeld zu dem Thema Burnout ein Feuerwehrauto umgebaut zu einem Burnout-Alarm-Auto, womit wir rumgefahren sind, nicht ich, aber...
Um Burnouts in Deutschland zu löschen. Genau. Geht natürlich nicht. Also, also jetzt mal überspitzt gefragt, was hilft es, wenn Sie jetzt in diesem Feuerwehrauto durch Deutschland fahren und jeder ist beschäftigt mit Corona und wie kriege ich, jetzt meine Kinder können nicht zur Schule, der Job ist jetzt wieder nur Homeoffice und so weiter. Was hilft es, wenn Sie jetzt in diesem Feuerwehrmobil rumfahren?
Na, zum einen ist es so, dass man erstmal aufmerksam macht, hallo, wir sind auch seelisch belastet. Mhm. Und das Zweite ist, es ist ja, wir nennen das Poesiemobil. Das heißt also, es sind Gedichte und Texte drauf und Lyrik und sowohl von Uta, meiner Frau, als auch von mir. Und wir versuchen über diese Texte, das andere, was hilft jetzt, mit rüberzubringen. Mhm. Die fachliche Seite übernehme ich und da geht es um Resilienz. Also was sind günstige Faktoren, die uns jetzt helfen, um mit der Belastung zurechtzukommen oder aber auch, um uns gut vorzubereiten auf eine weitere Welle.
Was hilft mir dann? Oder uns?
Ja, und was hilft uns? Und das können Sie jetzt auch im ganzheitlichen Sinne wieder differenzieren. Wir müssen einfach nur die Dimensionen durchgehen, die wir Menschen sind. Natürlich auf der körperlichen Ebene. Was hilft, um das Immunsystem zu stärken? Ja, was würde da helfen? Also natürlich vielleicht über eine Impfung nachzudenken, aber auch sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, vielleicht Vitamin D. Denn das ist eindeutig erwiesen, dass Vitamin D ein immunstärkender Faktor ist. An die frische Luft zu gehen, Fitness zu betreiben, Wellness zu betreiben, den Körper sozusagen in einen guten Zustand zu bringen. Dann auf der seelischen Ebene, das nennen wir Selbstwirksamkeit. Das heißt also, aktiv zu werden für die eigene Gesundheit, für sich selbst. Ja? Und dafür zu sorgen, dass man auch nicht nur negative Dinge im eigenen Kopf hat, sondern auch positive Dinge, ja, dass man konstruktiv versucht, damit umzugehen, ja, also selbst wirksam auf die eigene Gesundheit, das eigene Leben Einfluss nehmen zu können. Alles, was ich tun kann, um jetzt aus dieser passiven Opferrolle rauszukommen in eine aktive, gestaltende Rolle meiner Gesundheit. Dann soziale Beziehungen, Social Support, statt Social Distancing, also physischer Abstand, okay. Aber Mitmenschen suchen, mit denen ich gut reden kann, die mich trösten können, die mich halten können. Mitmenschen suchen, wo ich mich mal austauschen kann, wo ich Kraft schöpfen kann.
Wo können Sie denn, ich versuche Sie immer so als Menschen wieder so zu mir zu ziehen, von dieser fachlichen Ebene auch runter. Was sind denn, wo ist denn so eine Situation, wo Sie Trost bekommen, brauchen? Oder was hilft Ihnen denn, wenn es wirklich mal schwer ist in so einer Pandemie, in einer Krise, ganz egal?
Ja, also für mich ist natürlich meine Liebe, meine Frau, meine Partnerschaft der zentrale Ort und wir tauschen uns sehr, sehr, sehr viel aus. Wir sind unterschiedlich belastet. Sie ist in der DDR aufgewachsen, ich im Westen. Ich habe eine schwierige Kindheit hinter mir und eine lebenslange Suche. Wir sind unterschiedlich. Dadurch können wir uns auch natürlich unterschiedlich stützen. Und wir haben einen großen, vielfältigen Freundeskreis. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Corona-Zeit auch in unserem Kreis die Beziehung differenziert hat. Es gibt eine ganze Reihe von guten Freunden, mit denen ich mich jetzt auch gut austauschen kann und die ich auch anrufen kann, wenn ich einfach mal zu viele negative Informationen bekommen habe. Und dann gibt es andere, wo ich merke, das geht nicht und wo sich in dieser Corona-Zeit auch ein größerer Abstand herstellt. Das ist ein so großer Druck, den wir in der Gesellschaft auch da haben, auf die Beziehung, auf die Familien, der geht auch an mir nicht vorbei. Aber es gibt auch, man kann es auch positiv wiedersehen und sagen, das ist eine Chance, dass ich mich besinnen kann, was sind eigentlich die Menschen und die Beziehungen, in denen ich ehrlich sein kann, in denen ich ernsthaft sein kann, in denen ich in der Tiefe mich auch mal austauschen kann. Natürlich brauche ich auch die Menschen, mit denen ich einfach mal so rumquatsche oder eben essen gehe oder was auch immer, aber ich brauche auch die Beziehungen, die tiefer gehen, die ernsthaft sind, weil Corona uns doch existenziell betrifft. Manche auch regelrecht existenziell, ja beruflich, nicht? Wo also wirklich tiefe Zweifel oder auch Verzweiflungssituationen entstehen.
Und das Stichwort Liebe, Beziehung, das greife ich jetzt mal auf für eine, Achtung, kitschige Überleitung. Mit Ihrer Liebe fahren Sie ja ganz durch ganz Deutschland, kann man sagen, eben mit diesem alten Feuerwehrauto, aber die Frage kann auch sein, wie weit kann man für die Liebe gehen? Darum geht's gleich hier bei Plus Eins.
Du lebst. Nicht nur ich lebe, sondern auch du lebst. Das Leben lebt nicht nur in mir, sondern auch in dir. Das Leben lebt nicht nur als ich, sondern auch als du. Ich kann deine Präsenz in dir spüren. Du bist da. Du lebst gerade als du. Du bist mehr als alles, was ich von dir denke. Du bist mehr als alles, was du selbst von dir denkst. Du bist eine große Seele.
Herr Dr. Galuska, das haben Sie ja leider nicht für mich geschrieben, das Gedicht. Ne? Haben Sie das für Ihre Frau geschrieben?
Ich habe das für die Menschen geschrieben, die ich liebe.
Und das ist ja sowas, wenn man so ein Gedicht hört. Also Sie haben mich dabei auch so schön angeguckt, als Sie das vorgetragen haben. Ne? Damit kann ja auch nicht jeder umgehen, mit so einer großen, großen Liebesgeste. Das ist ja manchmal, dass dann Leute denken, oh, das ist mir jetzt zu viel. Oh, wie soll ich jetzt damit umgehen? Kann ich das annehmen?
Plus eins. Die Antwort.
Wir loten heute mal die Grenzen der Liebe aus, habe ich mir gedacht. Wir gehen aufs Ganze und hoffen, es tut nicht so sehr weh. Meine Frage nämlich heute lautet, wie weit kann man für die Liebe gehen? Und eine ebenso eloquente wie auch lebensweise und unterhaltsame Antwort erhoffe ich mir jetzt von unserem Plus-1-Experten in Liebesangelegenheiten, nämlich Friedemann Karich. Hallo Friedemann.
Hallo zusammen.
Was war denn der größte Liebesbeweis in deinem noch so jungen Leben bisher?
Ja, da fängt es schon an. Da fragst du genau in die Lücke. Große Liebesbriefe natürlich und Geständnisse, aber keine so symbolischen Aktionen, kein gesprayter Name auf einer Autobahnbrücke oder Ständchen unter dem Fenster. Leider.
Ich höre daraus, das erwartest du eigentlich von deinem Gegenüber.
Sagen wir es so, meine Haltung dazu hat sich verändert. Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Ich hatte eine wirklich schöne Beziehung bis vor ein paar Jahren und das ging so langsam auseinander. Und dann sagte sie zu mir, ich würde mich ja unter dein Fenster stellen mit der Gitarre und dir meine Liebe singen, wenn ich nicht wüsste, dass das den gegenteiligen Effekt hätte. Nämlich, dass du wegläufst. Und das hat mich erwischt. Ich fühlte mich richtig ertappt, weil ich dachte, ja, sie hat recht, ich fände das irgendwie völlig übertrieben und peinlich und gleichzeitig finde ich es blöd von mir, dass ich so denke und dass ich das nicht annehmen könnte. Und seitdem, sagen wir mal so, heute würde ich es mir vielleicht wünschen. Mhm. Und heute würde ich mir es auch von mir selber wünschen, dass ich das in dieser Art zeigen könnte. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir da so ein Problem draus machen aus dem Liebesbeweis und nicht es als was Schönes begreifen.
Ja, genau, weil ich denke dann jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das jetzt noch mehr übertreiben, also Gitarre unterm Fenster, da wäre ich voll dabei. Aber wenn jetzt ein öffentlicher Heiratsantrag zum Beispiel auf der Stadionleinwand während der Super Bowl-Pause oder so, ne, warum haben wir denn manchmal so eine ambivalente Haltung gegenüber so von einer nicht ambivalenten Geste eigentlich, also von so einem schönen Liebesbeweis?
Das ist ein super Punkt, den du da ansprichst. Der Heiratsantrag, der öffentliche vor Millionenpublikum, ist natürlich noch mal eine Stufe weiter gedacht oder gegriffen, weil er eine Antwort erfordert. Mhm. Und weil er natürlich den, die angesprochen in dem Moment auch unheimlich unter Druck setzen kann und deswegen auch übergriffig wirken kann, weil ganz ehrlich, wer sagt denn dann nein? Ich finde, das ist nochmal eine andere Sache und ich würde den Heiratsantrag unbedingt auch privat machen, aus vielen Gründen, allein schon, weil ich Angst hätte vor der Antwort, auch ein kleines bisschen, so ehrlich muss man ja sein, aber so der Liebesbeweis, den kann man ja auch über Bande spielen, also man muss ja nicht immer gleich in diese Live-Situation, wo natürlich dann sozusagen die Fallhöhe auch hoch ist, der kann ja auch einfach ein Geschenk sein oder eine Botschaft auf eine Art und ich habe das Gefühl, dass wir heute, und ausnahmsweise mache ich an dieser Stelle auch das Internet oder die sozialen Medien dafür verantwortlich, weil wir so inflationär auch mit Herzen umgehen und mit oh, I love you und hier Schatz und ich am Strand, schaut euch alle diese Fotos an. Dadurch, dass wir Liebe und ihre Manifestation und ihren Ausspruch so inflationär gebrauchen und es so allgegenwärtig ist, habe ich das Gefühl, ziehen wir uns für die echten Liebesweise, wo es drauf ankommt, die vielleicht auch einfach mal wichtig sind in einer Beziehung, eigentlich noch eher in uns zurück und verkrampfen.
Wie sehen Sie das denn, Herr Dr. Galuska? Sie haben ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung als wir jungschen Dinger.
Ja, ich sehe es so, dass die partnerschaftliche Liebe etwas sehr Persönliches und der Liebesausdruck zwischen zwei Liebenden eher etwas sehr Intimes ist. Mhm. Das heißt also, diese großen Gesten oder gar öffentlichen sind ja mehr Demonstrationen, wenn man so will. Ne? Aber wenn ich einen echten Liebesausdruck dem anderen gegenüber finde, dann heißt es ja, dass mein Herz zu seinem Herzen oder ihrem Herzen spricht. Ja? Und die Frage ist, was berührt wirklich? Ja? Und das sind meistens eher die kleinen als die großen Gesten. Ja? Klar kann es auch mal eine große Geste sein. Aber das, was wirklich in der Tiefe die Liebe beweist, sind wirklich die ehrlich gemeinten persönlichen kleinen Gesten, das Lächeln, das sich in die Augen schauen, die Umarmung irgendwo im Alltag, ja, die Kleinigkeiten, die man jemandem vielleicht mal mitbringt. Mhm. Oder auch der Ausdruck, der natürlich Männern sehr viel schwerer fällt als Frauen, zu sagen, ich liebe dich. Mhm. Aber auch das ist möglich. Oder vielleicht, wenn man sich etwas einfacher machen will, zu sagen, ich bin dankbar für dich. Ja, oft, wenn ich morgens aufwache oder abends ins Bett gehe, kann ich mir sozusagen bewusst machen, wie glücklich ich bin. Und wenn ich dem anderen sage, du machst mich glücklich oder ich bin dankbar für unsere Beziehung, dann ist das für mich eine sehr intime Form eines Liebesbeweises, die auch in dem Sinne vielleicht sogar leichter fällt, weil sie kein Publikum hat sonst. Ne?
Jetzt haben wir viel über die großen und kleinen Gesten der Liebe gesprochen, wo vielleicht die Grenze zwischen romantisch und für den anderen ist es dann wiederum peinlich, auch ein bisschen verschwimmt. Aber es gibt ja noch einen anderen Grad, finde ich, bei dem Thema, nämlich zwischen Nähe und dann wiederum Symbiose. Also ich habe letztens eine Freundin gefragt, und kommt ihr zum Grillen? Und meinte sie und ihre Frau. Da sagt sie, ich bin immer noch ich und kein wir. Dachte ich, stimmt, okay. Also wo hört's auf, Friedemann? Was würdest du sagen?
Ich glaube, die Liebe muss atmen, um es mal so elegisch auszudrücken. Und wenn man sich nur auf der Pelle hockt, dann kann da nichts mehr Sauerstoff kriegen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, so wie deine Freundin es dann vielleicht auch mal betonen wollte, dass man immer noch sein eigener Mensch ist. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen in einen Menschen verliebt sein oder in die Beziehung. oder in die Symbiose, in diesen Zustand, in diese Zweisamkeit. Und ich glaube, es muss immer mindestens eine Mischung sein. Also da gehört zu dem Liebesbeweis auch zu sagen, wie Herr Dr. Galuska gerade gesagt hat, ich bin für dich dankbar. Mhm. So, ich bin für dich als Menschen dankbar. Ich finde das und das an dir toll. Ich schätze deine, diese und jene Eigenschaft. Das kann ja auch ein großer Liebesbeweis sein, so ein persönliches Kompliment zu machen und nicht nur dieses Wir zu betonen, wo man ja immer selber auch ein bisschen dazugehört und sich eigentlich selbst lobt.
Wie weit kann ich für die Liebe gehen, war die Frage heute. Und Friedemann Karich sagt, ja, da gibt es große und kleine Gesten, da gibt es individuelle Grenzen, auch ein bisschen zwischen romantisch und peinlich. Letzte Frage zum Schluss, Friedemann, warum hast du mich beim Online-Dating nicht zurückgeliked?
Naja, wir kennen uns ja nur virtuell. Insofern, den Liebesbeweis, den muss man sich vielleicht dann auch weiter erarbeiten.
Die Sichtbarmachung von Liebe, darüber haben wir gesprochen, hat manchmal auch Abgründe und wir haben dazu gelernt von Friedemann Karich. Vielen Dank, Friedemann.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Mein Plus Eins heute, Herr Dr. Joachim Galuska, der hat sein Leben ganz der Vision des beseelten Lebens verschrieben, kann man sagen. Als Mediziner mit einem psychologischen, aber auch mit einem philosophischen Hintergrund, finde ich, hören wir raus, haben Sie ja die Heiligenfeld-Kliniken gegründet vor über 30 Jahren.
Über 30 Jahren, ja.
Es geht Ihnen dabei, das haben Sie mir im Vorgespräch auch schon verraten, sehr, sehr, sehr um menschliche Medizin. Und da haben Sie jetzt so lange dafür geschuftet und dann denke ich ja, irgendwann ist ja auch mal gut. Jetzt sind Sie 2 Jahre eigentlich im Ruhestand, in Pension und trotzdem nicht wie geplant auf Weltreise. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, dazu ist es gekommen, dass wir auf Weltreise waren. Nämlich im letzten Frühjahr, nachdem ich in Pension gegangen bin und auf der Weltreise dann in Japan sozusagen von Corona ereilt wurden. Also nicht persönlich, aber sozusagen um uns herum. Und dann auch unsere Flüge gecancelt wurden und Hotels und so weiter, sodass wir dann eben länger in Japan geblieben sind. Mhm. Und als wir dann wiedergekommen sind, dann sah die Welt anders aus als vorher und auch als ich mir sie vorgestellt habe. Und das hat natürlich sehr viel Auswirkungen darauf gehabt, was ich dann jetzt weiter mache. Einiges, was ich vorhatte an Projekten, haben wir nicht gemacht. Auch natürlich die ganzen Veranstaltungen, Seminare, Kongresse, 2 Kongresse abgesagt, ja, die immer sehr, sehr wichtig waren.
Aber Sie haben mich ja jetzt inzwischen auch schon ein bisschen kennengelernt. Ich komme mir dann immer wieder von hinten mit so einer Frage, dass ich denke, okay, Sie sprechen zu mir als Arzt, vielleicht auch als Unternehmer, aber was sagt jetzt wieder der Mensch, der hinter Herrn Dr. Galuska steckt? Also warum sind Sie nicht in Pension? Sind Sie noch nicht fertig?
Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe gedacht, wenn ich wiederkomme von der Weltreise, dann komme ich in einen offenen Raum. Ne, wenn ich nicht mehr jeden Tag in Heiligenfeld sein muss und führen muss, dann kann ich vielleicht meinem Leben nochmal auf eine, wie soll ich sagen, nicht verpflichtete Weise entgegentreten, frei. Mhm. Und einfach, dass Uta und ich unser Leben einfach versuchen, in einer Offenheit hinein zu leben und zu schauen, können wir das Leben noch tiefer verstehen und dem Leben gerecht werden, diesem großen Geschenk, ja, diesem wunderbaren, wahnsinnigen Potenzial, das auch darin liegt, ja, der Schönheit, der Größe, natürlich auch dem Schmerz. Und das war dann im Sommer so im Vordergrund, diese Wahrnehmung von so viel Angst, von so viel Leid, von so viel Schmerz, auch überall in der Welt oder jetzt im Frühjahr, wir waren in Afrika, zu sehen, wie Afrika leidet unter unserem Lockdown und wie die Menschen versuchen, irgendwie sich durchzuschlagen und eine gute Laune zu bewahren bei all dem, weil die sind ja auch das gewohnt, dass sie in schwierigen Situationen überleben müssen. Mich hat das irgendwie tief berührt, mich hat das erschüttert und geschmerzt auch. Und das ist klar, vielleicht auch etwas Altes und Verarbeitetes noch, aus der Phase, ich bin Nachkriegskind, wenn man so will, ja. Und insofern liegt da ja auch in unserer ganzen Historie in Deutschland auch dieser Schmerz, ne, des Nationalsozialismus und des Krieges und der Nachkriegszeit oder auch der Schmerz, den die DDR verursacht hat mit ihren Menschen. All diese Dinge, die ich ja auch in der Beziehung dann habe durch Uta, die ja in der DDR aufgewachsen ist, das ist alles vielleicht ein Untergrund, der mich berührt hat und mich geschmerzt hat. Und wo ich dann gesagt habe, okay, ich sag jetzt noch mal was und wenn ich das getan habe, dann kann ich ja immer noch schauen, ja.
Okay, weil dann würde ich nämlich in 10 Jahren noch bei Ihnen nachfragen und gucken, ob Sie dann in der Hängematte liegen auf Bali oder am Computer sitzen und eine Autobiografie schreiben. Wo sehen Sie sich da eher?
Also ich glaube, da brauchen Sie nicht so lange zu warten, weil also ich bin im Augenblick da sehr am Suchen und Reflektieren und Fragen, auch ein bisschen grisselig innerlich. Mit der Frage, was ist eigentlich der Sinn dieser Lebensphase? Ja, weil das hat es ja in dem Umfang früher nicht gegeben, ja, eine ganze Lebensphase noch vor sich zu haben, wo man eigentlich freier ist. Aber ich glaube, dass Sie, wenn Sie mich in 1-2 Jahren fragen, dass ich da schon irgendwie weiter bin. Vielleicht werde ich beides machen, in der Hängematte in Bali liegen und gleichzeitig ein Buch schreiben oder so, vielleicht ein Gedichtebuch oder irgendwie so etwas.
Aber wissen Sie was, Herr Dr. Galuska, was mich da total beruhigt, weil ich habe so gedacht, ach, endlich habe ich mal auch wieder jemanden aus einer anderen Generation hier zum Gespräch und so. Aber dass die Fragen oder ja die Aufgabenstellung eigentlich, egal wie alt man ist, die gleichen sind. Nämlich, es ist irgendwie eine Suche, weil das Leben ist ja, es ist ja nicht vorbei, bloß weil Sie jetzt Rente haben zum Beispiel.
Nee, genau. Das Leben ist viel, viel größer, als dass wir es begreifen können. Und das ermöglicht uns ja auch, uns immer weiter zu öffnen, immer weiter hinzuspüren und dem Leben eine Chance zu geben, sich uns in seiner Tiefe und Größe einfach zu zeigen, indem wir ja nicht dazwischen stehen, was wir sonst oft tun mit unseren Programmen, mit unseren Konzepten, mit den Tunneln, könnte man fast sagen, mit denen wir durchs Leben gehen. Und wenn wir das mal alles weglassen, so wie in der Natur in Afrika mit den Tieren einfach zu spüren, nicht jetzt nur zu fotografieren, tolle Bilder, sondern einfach mal das auf sich wirken zu lassen, wie Natur in seiner Ursprünglichkeit ist, ja. Oder im Regenwald kann ich sowas auch fühlen. Dann habe ich immer das Gefühl, ich gehöre zu was viel, viel Größerem. Und da gibt es noch viele Fragen, die nicht beantwortet sind.
Sie hören Plus Eins. Heute zu Gast ist, beziehungsweise ich muss jetzt schon wieder sagen, war Dr. Joachim Galuska. Es ist Zeit, uns zu verabschieden. Jetzt haben wir so viel von Ihnen gelernt. Sie haben uns viel mitgegeben und geteilt heute. Was nehmen Sie von unserem Treffen mit, wenn es da was gibt?
Dass es schön ist, ein lebendiges Gespräch zu führen. Und mit jeder Frage fängt man nochmal neu an nachzudenken, wenn man sie auf sich wirken lässt und spürt irgendetwas, was in einem Resonanz erzeugt. Irgendwie lernt man sich selbst auf diese Weise auch weiter und tiefer kennen, was ja übrigens auch das Geheimnis von Psychotherapie ist. Es ist ja mehr, die richtigen Fragen zu stellen, als dem Patienten oder dem Klienten die besten Ratschläge zu geben.
Stimmt, ja, im besten Fall kommt man dann ja selber drauf, da genau, dass man über die Antwort nachdenken muss. Sie haben uns zum Abschied natürlich noch ein Gedicht mitgebracht.
Ja, und zwar ein Gedicht, was diese Zeit eigentlich zum Ausdruck bringen soll, in der wir jetzt gerade sind, in dieser Corona-Phase, die uns ja auf uns selbst zurückwirft, aber auch zwischen möglicherweise einer Welle und der nächsten Welle. Und da passt dieser Aufruf zum beseelten Leben auch rein. Und das Gedicht heißt Zwischenleben. Wir sind lebendige Menschen. Unsere Seele spürt den Wandel. Wir halten inne. Zwischenzeit. Wollen wir so weiterleben? Veräußerlicht, manipuliert, erschüttert? Wie wollen wir leben? Persönlich, gemeinsam, natürlich? Wir werden geboren. Wir wachsen auf. Wir entfalten uns. Wir sterben. In Würde, in Freiheit, in Liebe. In welcher Welt wollen wir leben? Mit Menschen, Tieren, Pflanzen, mit Wasser, Luft und Erde, mit Gesundheit und Krankheit? Wo ist Frieden? Wo ist Liebe? Wo ist Weisheit? Was ist ein beseeltes Leben? Wo finden wir Antworten? Wir halten inne. Zwischenleben.
Vielen Dank, Herr Dr. Galuska, für Ihren Besuch und für alles.
Gerne.
Tschüss.
Hat mir Freude gemacht mit Ihnen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören hier bei Plus Eins. Vielleicht haben Sie auch noch Lust, Jochen und Thomas kennenzulernen. Die beiden sind seit 35 Jahren ein Paar. Und genauso lange haben die beiden mit Thomas chronischer Nierenerkrankung und den damit verbundenen Einschränkungen zu tun.
Es gab darüber ja auch mal bei uns so eine Art Diskussion. Da habe ich einmal zu ihm gesagt, du kannst gehen, ich kann nicht aus meinem Körper. Und er muss entscheiden, ob er das mitmacht oder nicht.
Eine Belastungsprobe ist es natürlich für die Beziehung, doch dann hat Jochen eine Idee. Und welche das ist, das erfahren Sie in unserem anderen Plus Eins Podcast mit der Geschichte der Woche. Ich bin Sonja Koppitz. Auf bald! Ja.